Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen. Den Weg des Herzens gehen, darum geht es heute. Und darüber spreche ich mit einem jungen Mann, der in der Szene, finde ich, sehr beliebt und bekannt geworden ist durch wunderbare Videos, durch wunderbare Bücher. Ein spiritueller Lehrer, ein sehr inspirierter Mensch, nämlich Robin Kaiser. Ich grüße dich.
Ja, danke dir.
Freue mich sehr, dich kennenzulernen. Und wir haben im Vorfeld gesagt, wir lassen es frei fließen, mal sehen, was entstehen mag. Aber Weg des Herzens ist ein super Thema, das, glaube ich, für viele Menschen interessant ist. Freue mich sehr, mit dir darüber zu sprechen. Schön. Ja, viel Freude euch auf Mystica. Ja, ihr Lieben, Weg des Herzens gehen. Hallo Robin, ich grüße dich nochmal. Ja, schön, dich kennenzulernen. Du bist mir echt aufgefallen durch so berührende, tolle Videos, so tolle Texte. Ja, hier das kosmische Klassenzimmer zum Beispiel. Das ist einfach ein so wunderschön inspiriertes Werk über den Bewusstseinsweg und wie alles zusammenhängt. Eine wunderschöne Sprache. Ich würde mal sagen, du gehst schon den Weg des Herzens, oder?
Ja, ich bin seit einiger Zeit auf dem Weg und merke aber immer wieder, wenn ich denke, ich wäre schon irgendwie weiter, dass das Leben mich wirklich zurückwirft und zeigt, hier hast du noch was zu tun. Mhm. Also der Weg des Herzens ist eigentlich nichts, der, wo man sagt, ich verfolge ein Ziel, sondern es ist eine innere Haltung auf dem Weg selber. Also das heißt, diese Hingabe an den Moment, diese Öffnung, dieses Ja zum Leben, ist eigentlich das, was trägt mich schon seit einigen Jahren. Und aus dieser inneren Inspiration, diesen Weg des Herzens zu gehen, sind schon entsprechend einige geistige Impulse, Inspirationen, zum Beispiel auch in den Form von den Büchern entstanden.
Und es ist aber sozusagen ein immer wieder neu sich erarbeiten, ein neu üben, ein immer wieder neu sich kalibrieren. Wie komme ich immer wieder neu in dieses Hier und Jetzt, oder?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Mhm. Es ist so einfach, dass, wenn man es aus dem Verstand heraus betrachtet, dass der Verstand immer die Tendenz hat, Sachen komplizierter zu machen. Und wenn ich versuche, mit mir selbst mich neu einzustellen, dann merke ich immer, okay, da haben sich irgendwelche Verstandesschichten, irgendwelche Vorstellungen und Bilder dazwischen gelegt. Und die Rückkehr zum Herzraum, zum inneren zur inneren Empfindung von dem, was gerade ist, ist eigentlich eine, ja, ich möchte sagen, eine Rückkehr zu mir selbst und eine Rückkehr zu auch einem erweiterten Bewusstsein. Mhm. Und dass diese Dinge alle miteinander zusammenhängen, sowohl die geistige Öffnung, das erweiterte Bewusstsein, als auch der Weg des Herzens, das habe ich am Anfang noch nicht so gesehen. Mhm. Und jetzt wird es immer klarer, dass je weiter ich mein Feld über das Herzraum ausdehnen kann, desto mehr Informationen kann ich entsprechend auch aus dem Feld beziehen. Und so gehe ich meinen Weg und habe das Gefühl, ich pelle mich auf dem Weg. Also Schicht für Schicht fällt immer mehr ab. Und das, was eigentlich die ganze Zeit schon da ist, taucht jetzt auf einmal in mir, in meinem Bewusstseinsfeld auf.
Mhm. Naja, manche spirituelle Lehrer sagen ja auch, im Grunde sind wir alle schon erleuchtet, nur wir wissen es nicht. Und was es verhindert, es zu sehen, sind eben genau die Schichten, die Gedankenstrukturen, die Muster, die Verhaltensweisen, was wir vom Umfeld mitbekommen haben. Und das abzulegen, ist dann der Weg? Wahrscheinlich, oder?
Ja, also der Weg, der eigentlich keine Strecke kennt. Mhm. Weil es ist ja ein Weg nach innen. Und da gibt es keine Distanz nach innen. Es ist ja schon da. Es ist bloß immer wieder in jedem Moment die Hingabe und die Realisation, dass es bereits da ist. Mhm. Und dass es nichts zu tun gibt, um diesen Zustand zu erlangen. Weil da sehe ich eine große Falle. Wir haben in diesem westlich konditionierten Verstand immer den Fokus auf die Produktivität, auf das Machen, auf das höher, schneller, weiter. Mhm. Und gerade für die spirituelle Entfaltung braucht es ein Innehalten, ein Stehenbleiben, ein sich auf sich besinnen und zu gucken, wie funktioniert es, wenn ich einfach mal nicht aus diesem inneren Getriebensein irgendwie bin. Und was macht es mit dir? Welche Räume gehen dadurch auf? Mhm. Und es braucht ja eigentlich immer wieder diese Rückerinnerung und auch diese Kontinuität in dem, dass ich zulasse, in jedem Moment mich von dem, was ist, tiefer zu führen. Weil das Leben schenkt so viele Momente des Lernens und die meisten erkennen wir nicht. Deswegen kriegen wir die Essenzen aus den Erfahrungen nicht kondensiert. Mhm. Und dann wiederholen sich die Erfahrungen, so lange, bis wir erkennen, ah, das war dafür da und dann kann ich weitergehen.
Mhm. Ja. Schön. Ja, ich spüre bereits jetzt im Gespräch diese Stille, die entsteht, wenn man wieder mehr bei sich ankommt. Gibt es da aber trotzdem vielleicht auch die Gefahr, dass man zu sehr in eine Apathie verfallen könnte, das falsch versteht? Mhm. Wie, also sozusagen Menschen, die zum Beispiel zu Depressionen neigen, da ist ja manchmal so, dass es oft gar nicht so hilfreich ist, zu viel zu meditieren. Ja. Was würdest du da empfehlen? Wie kommen diese Menschen wieder auf diesen freudvollen Weg des Herzens, um den es hier eigentlich gehen sollte?
Ja. Also es sind ja immer die Dinge, die dich anziehen, die dich auf deinem Weg weiterbringen. Und das kann sehr individuell sein. Also manche kriegen das über Meditation, andere über Sport, über Aktivität. Das ist ja auch eine Form der rhythmischen Meditation, möchte ich sagen, zu tanzen, Sport zu machen. Mhm. Und da hinzugehen und reinzufühlen, wohin zeigt mein Herzensradar? Komme ich tiefer in die Entspannung über Bewegung oder über Stille? Mhm. Weil beides letztlich in die gleiche, noch tiefere Stille führt. Und ja, ich meine, auf diesem Globus, wir haben uns seit Jahrtausenden in Ekstase getanzt. Das ist sozusagen der Urweg der Meditation am Lagerfeuer. Zu tanzen und zu singen.
Schönes Bild, ja. Ja. Echt ein schönes Bild. Ja, der Radar des Herzens. Der Herz zeigt uns schon, was gut für uns ist. Wenn man jetzt gar nicht mehr so genau weiß, was ist denn die Stimme meines Herzens oder des Verstandes oder der Gefühle oder der Ängste, wie kriege ich das raus? Wie kann ich lernen, wieder mehr mein Herz leuchten zu lassen auf es zu hören?
Ja. Also die Stimme des Verstandes kann man relativ leicht identifizieren, wenn man entsprechend geschult darin ist, nach innen zu horchen. Mhm. Es ist immer die Stimme, die kontrollieren will. Es ist immer die Stimme, die die Umwelt abscannt und andere Dinge als höher oder niedriger wertig betrachtet. Also das heißt, da ist immer eine Wertehierarchie da drin, da ist immer ein Urteil da drin, da wird auch immer eine Distanz aufgebaut. Also das heißt, aus dem Verstand heraus betrachten wir die Dinge immer als etwas anderes, als so wie wir sind. Im Herz gehen wir in die Verschmelzung. Da sehen wir aus dem Herzen heraus, sehen wir eigentlich nichts anderes als unser Herz in allem, dem wir auch begegnen. Mhm. Und da zu schauen, an welchen Stellen bin ich in der Wahrnehmung noch in Hierarchien, wo scanne ich ab aus meinem eigenen Sicherheits- oder Kontrollbedürfnis? Wenn das der Fall ist, kannst du dir sicher sein, die Stimme kommt aus dem Verstand und führt dich letztlich von dir selber weg. Und viele Menschen sind schon so entfremdet, dass sie sich mit der Stimme des Verstandes identifizieren und sie für ihre eigene halten. Und da beginnt dann der Teufelskreis, weil diese Fehlidentifikation dazu führt, dass entsprechende Wahrnehmungen stattfinden und die selektiven Wahrnehmungen wieder dazu führen, dass die Fehlidentifikation stärker wird. Und alle anderen inneren Aspekte gehen wie verloren aus dem Wahrnehmungsschatz und es fokussiert sich rein weg auf das Mentale. Mhm. Und das ist die Welt, in der wir heutzutage leben.
Ja, ja. Ja, wunderschön definiert. Vielen Dank. Das ist mir jetzt auch nochmal klarer geworden. Dazu passt wirklich, ich habe ein einziges Zitat vorzulesen, noch bevor ich wusste, dass wir über den Weg des Herzens sprechen wollen. Und das Zitat passt aber dann genau super dazu. Das berührte Herz. Und da hast du gesagt, geschrieben, das Herz braucht die Nähe, die Verbundenheit, um sich zu erfahren und um Dinge zu verstehen. Der Verstand hingegen braucht immer die Distanz, den nötigen Abstand, um etwas zu verstehen. Kommt sich der Verstand selbst näher, dann kommt er zur Vernunft. Kommt sich das Herz selbst näher, so wird es zum liebenden Herzen. Total schön.
Ja.
Ja. Warst du immer schon auf diesem Herzensweg? Also ich glaube, du bist immer schon angebunden auch an andere Ebenen des Seins. Wie hat sich das für dich in deinem Leben entwickelt? Warst du als Kind, als Junge schon sozusagen sehr mit anderen Welten in Verbindung? Wie hat sich dein Leben so entfaltet?
Also es gab auf jeden Fall auch Zeiten, wo ich tiefer in die Vergessenheit gestürzt bin und ziemlich halt und in so ein Loch der Sinnlosigkeit reingefallen bin, weil ich gemerkt habe, irgendwie hat nichts Substanz in dieser Welt. Und ich habe wirklich dieses tiefe Bedürfnis gehabt, die Wahrheit in all dem zu finden. Ich war so wirklich mit diesen existenziellen Fragen konfrontiert und habe mitgekriegt, die Wissenschaft können es mir nicht bieten, nicht liefern, und bin dann letztlich auch den Weg der Meditation, der Kontemplation gegangen. Und dann hat sich diese Erinnerung wieder geöffnet an etwas, was wirklich von ganz, ganz tief unten aus meiner Seele zu mir gesprochen hat dann auch. Und es gab eigentlich schon früher Zeiten auch, das ist mir aber erst später eingefallen, wo es ganz natürlich für mich gewesen ist, mich zum Beispiel mit anderen Wesen, also mit feinstofflichen Wesen zu unterhalten. Mhm. Ich weiß, als Kind habe ich mehr mit den feinstofflichen Wesen als den physischen Wesen gespielt, tatsächlich. Und irgendwann kam der Tag, wo sie gesagt haben, wir müssen dich leider verlassen, weil du auf der Erde ankommen musst.
Wow, interessant. Ja.
Und dann hat sich meine Wahrnehmung geschlossen.
Und war das sehr schwer für dich?
Das war ein sehr schmerzvoller Moment, weil ich sozusagen, ich war zwar inkarniert hier in dieser Welt, habe aber meine Hauptausrichtung in andere Bereiche gehabt. Verstehe. Und dann haben sie gesagt, du musst jetzt hier auf dieser Welt ankommen, um dein irdisches Dasein zu beginnen. Mhm. Und dann hat sich die Wahrnehmung verschlossen.
Mhm. Ja. Und für wie lange? Wie war dann dieser Prozess?
Ja, eine ganze Zeit. Es fing dann wieder richtig an, sich zu öffnen, so mit 19, 20, als ich angefangen habe mit intensiver Meditation. Aber da war es auch in einem Intensitätsgrad, dass es schwierig war, mit den jeweiligen Erfahrungen umzugehen. Also die Öffnung des Bewusstseins ging so schnell vonstatten, dass ich mich wirklich überfahren gefühlt habe und dass es mehrere Jahre gebraucht hat, um das zu integrieren, was ich da erfahren habe.
Wow. Und ab wann begann dann sozusagen wieder die andere Welt zu dir zu sprechen? Also wirklich mittlerweile, das ist ja ein Füllhorn an Wissen und Weisheit und Schönheit, was da so durchkommt durch dich, habe ich das Gefühl. Ist es so nach und nach wieder entstanden oder war das dann plötzlich wieder da?
Also als es dann aufgerissen ist, ging es richtig los, also, kann ich sagen. Ja, ja. Ich war innerlich so ausgetrocknet, ich habe so gedürstet nach den Wassern des Lebens, nach diesem Wahren und dem Schönen, und habe so gemerkt, diese Welt ist so trocken. Wir leben so in einer geistigen Wüste, wo irgendwie alles so flachlandmäßig ist. Mhm. Und da habe ich, diese innere Sehnsucht wurde so groß, dass an den Stellen, wo es dann aufgerissen ist, da ging es dann wirklich richtig los.
Es könnte ja auch sein, dass die geistige Welt auch aus dem Grunde dich dahin geführt hat, sozusagen, dass du noch mehr Mitgefühl hast mit Menschen, die ständig nur in diesem Nichtverbundensein leben, was das heißt und wie wichtig es ist, diese Sehnsucht wieder in uns allen aufleuchten zu lassen, oder?
Absolut. Das ist einer meiner größten Wünsche, die Menschen wirklich so tief an sich zu erinnern und mitzubekommen, hey, wir haben das nicht verloren. Es ist immer noch da. Es ist unter all dem, was wir drauf gelagert haben. Mm. Und es wartet nur darauf, aufzubrechen. Und das hat auch was essentiell mit der jetzigen Zeitqualität zu tun, weil ich mitkriege, dass die Schleier immer dünner werden. Also das heißt, die Wahrnehmung von dieser Bewusstseinserweiterung, das ist, also es steht unmittelbar für uns bevor. Und da möchte ich auch die Menschen ein bisschen drauf vorbereiten, weil so eine Erfahrung, wenn das Bewusstsein mal so aufreißt und nicht mehr diese Raum-Zeit-Kontinuität in der getrennten Identität erfährt, dann kann das manchmal auch ganz schön destabilisieren. Und da braucht es halt das stabile Fundament. Es braucht auch eine gesunde Ich-Entwicklung, um das Ich dann wieder zu transpersonalisieren, aufzulösen, zu transzendieren.
Brauchst du auch Menschen als Begleiter, die da erfahrener sind, sozusagen? Also müssen ja nicht gleich Gurus sein, aber Menschen, die dir zeigen können, okay, pass mal auf, wenn du das erlebst und so. Wie wichtig ist der zwischenmenschliche Kontakt, die Hilfe?
Also ich hatte immer einen Lehrer, wechselnde Lehrer, verschiedene. Und ohne sie wäre ich nicht der, der ich bin. Also ganz klar, großes Dankeschön an alle, die mich begleitet haben. Also es war am Anfang war es ein Psychologe, dann war es ein Philosoph und dann ein Mönch. Und jetzt wirklich mit meiner Partnerin, die mich auch auf allen Ebenen zutiefst spiegelt.
Das ist ja toll. Ja. Umgekehrt sicher auch. Ist auch schön, ja, wenn man das in einer Liebesbeziehung erfahren darf. Und wenn du sagst, der Schleier lüftet sich, würdest du sagen, die geistige Welt ist uns näher oder wir nähern uns mehr der geistigen Welt?
Ich würde Letzteres sagen.
Schon geil.
Ja. Weil die geistige Welt ist die geistige Welt.
Die ist immer da.
Ihre Unterstützung und ihre Fürsorge ist die ganze Zeit da, auch wenn wir es nicht mitkriegen. Sie sind ja präsent. Ne, wir haben ja manchmal diese Idee, die geistige Welt will irgendwo anders, aber sie ist eigentlich genau hier, bloß in einem anderen Schwingungsbereich. Ja. Also sie durchdringt und durchsetzt das Physische. Und so ist es eigentlich mit allen anderen Ebenen im Kosmos auch. Ne? Es gibt eigentlich da draußen keine anderen Orte im Kosmos. Es gibt nur Schwingungszustände. Und je nachdem, in welchem Schwingungszustand mein Bewusstsein ist, erfahre ich eben andere Aspekte des Kosmos. Und da werden wir hingeführt, dass wir mitkriegen, wir können unser Bewusstsein wie einen Radiosender eintunen und dann befinden wir uns dort auf der Frequenz, wo wir uns entsprechend eingetunt haben.
Ja, wir leben in verrückten Zeiten, crazy. Und es wird jetzt auch nochmal gerade wieder gespiegelt, was es heißt, nicht verbunden zu sein. Also wenn sich die Medienwelt anschaut und diese Ängste, die da sich die Menschen gegenseitig erzählen, hat man so einen Eindruck, da sind wir noch sehr weit weg. Ne? Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Menschen, die erwachen. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung? Muss da noch einiges passieren, bis ein größeres Erwachen geschieht? Oder siehst du dieses Erwachen schon? Wo stehen wir gerade als Menschheit, wenn man das überhaupt so pauschal beantworten kann?
Ja, ich versuche mein Bestes, aber jeder darf da seiner eigenen Wahrnehmung auch absolut vertrauen und seine eigenen Erfahrungen und Recherchen machen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Ausbruch von einer vorher symptomfreien Lage bis hin, dass jetzt sozusagen die Angst, Panik, die vorher noch nicht ausgebrochen war, aber latent vorhanden war, der erste Schritt in Richtung Heilung ist. Das ist genauso wie mit dem physischen Körper. Er kann krank sein, aber symptomfrei sein. Und der Symptomausbruch ist der erste Schritt in Richtung Heilung. Weil es sozusagen das Ungleichgewicht ausdrückt im Physischen. Und das Gleiche hatten wir sehr lange im Psychologischen, dass wir wirklich eine zutiefst pathologische, kranke Angst- und Wahnsymptomatik latent
Abgespaltenheit und verstandesmäßig alles.
Absolut. Und jetzt tritt es zutage, jetzt taucht es auf. Und es hat immer weniger Macht, wenn es ans Licht tritt. Also das heißt, es hatte vorher, wo es im Schatten gewesen ist, mehr Macht über uns. Ja.
Das ist uns nicht bewusst gewesen, und deswegen konnten wir es noch lange verdrängen. Jetzt wird es uns bewusst und ja, das ist ein schönes Bild, ähnlich wie bei einer Krankheit auch. Das tut erstmal wirklich weh, aber ist zugleich der erste Schritt, ich sehe es jetzt wirklich, ich kann nicht mehr wegschauen.
Ja. Genau. Und da hat einfach das kollektive Fieber gerade gegriffen, um diese erste Heilungsrunde einzuleiten. Und ich glaube, es wird noch einiges auf uns zukommen. Wir sind da noch nicht ganz durch. Wir haben ja auch, wenn man es in Relation setzt, uns wirklich über echt lange Zeit in uns aufgespalten und das Leben der Trennung geführt. Also das heißt, das ist ja nicht gestern entstanden, sondern das ist ja in den Zellerinnerungen zum Teil genetisch wirklich vererbt worden und das tragen wir alle mit uns. Und ich hoffe wirklich, dass wir einer der letzten Generationen sein werden, die dieses, ich möchte sagen, Trennungs- oder desaströse genetische Material weitergeben, dass wir das wirklich lernen, in uns jetzt hier zu heilen, dass die nächsten Generationen nicht mehr mit den gleichen Mustern zu kämpfen haben.
Ja, es bleibt auch wirklich zu hoffen. Klar, wie wir auch mit den Tieren umgehen, wie wir oft miteinander umgehen, bewusst oder unbewusst, das ist ja, zeigt sich jetzt umso mehr. Ja, das, ja. Ja. Naja, du bist ja mit vielen Welten in Verbindung und ich im Grunde vom Herzen ja auch. Und ich habe auch das Gefühl, viele andere außerirdische Zivilisationen, um jetzt mal da ganz abzuspacen, gucken sich das auch sehr genau an.
Ja.
Wie wird das gesehen von manch anderen Intelligenzen, was wir Menschen hier tun? Sagen die, boah, nee, die müssen es verstehen, sonst geht alles unter? Oder sagen die, nee, die Menschen sind schon auf einer guten Reise? Auch wieder eine sehr pauschale Frage, aber ich weiß, dass du da sicher auch einen Einblick hast.
Also die etwas höher entwickelten Spezies haben eine Idee von richtig und falsch und greifen entsprechend ihrer eigenen Idee ein.
Mhm.
Auch unterstützend, helfend.
Mhm.
Die noch höheren Entwicklungen oder Spezies, die noch sozusagen tiefer in der kosmischen Weisheit verankert sind, geben dem Credo der Nicht-Einmischung nach.
Mhm.
Also sie lassen uns völlig frei. Und das ist das größte Geschenk, was sie uns machen können. Die größte Selbstentfaltungsfreiheit in Liebe. Ne? Das ist nicht Ignoranz, sondern sie stellen uns sozusagen den Raum zur Verfügung für unsere Selbsterfahrung, halten sich aber komplett raus. Es gibt aber natürlich auch alles Mögliche im Kosmos, also das ganze Spektrum von hell bis dunkel, alles Mögliche, was hier mitmischt. Und das ist sehr spannend. Ich bin in der Wahrnehmung so verfeinert, dass ich immer mehr erkenne, was da auch stattfindet hinter den Kulissen. Und es ist absurd. Es ist wirklich, es ist vor allem ist es absurd zu glauben, dass wir die Einzigen hier sind.
Ja, das stimmt. So sehe ich auch immer schon so. Ja.
Ja.
Wird auch immer offensichtlicher. Wird auch ein bisschen mehr immer auch darüber gesprochen. Wir wissen es nicht genau, aber es gibt halt so feinfühlige Menschen wie du, der das sehr genau wahrnehmen kann. Ja, also okay, auf ganz höher Ebene sich nicht einzumischen und einfach wahrzunehmen und aus der Liebe heraus sich das alles anzusehen, ist ja dann vielleicht auch wieder guter Switch, um auf den Weg des Herzens zu gehen. Weil auch aus dem Herzen heraus merken wir, jede Aktivität, jedes Kämpfen bringt ja eigentlich gar nichts. Ist das dann auch genau die richtige Antwort? Wie gehen wir jetzt diesen Weg des Herzens? Was können wir da tun, um sich immer sicherer zu werden, zu erkennen, dass wir ja wirklich im Herzen ruhen und durchs Herz geführt werden können?
Ja. Also der Weg des Herzens klingt so lieblich und nett, aber ich möchte sagen, du verbrennst da drin. Es ist wirklich kein angenehmer, sanfter Weg, sondern wenn du dich entscheidest, den Weg des Herzens zu gehen und voll committed bist, dich voll innerlich verpflichtest für diesen Weg, dann ist es ein Weg der ständig neuen Auferstehung und Verbrennung. Also ich vergleiche das immer mit dem Bild des Phönix.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, wenn man diesen Weg konsequent geht, dann verbrennt das kleine getrennte Ich in jedem Moment immer wieder neu, weil man mitkriegt, man kämpft immer nur gegen sich selbst.
Mhm.
Und alles andere scheinbar ist ein Teil von sich. Und da funktioniert dann dieses Trennende nicht mehr. Und auf dem Weg des Herzens geht einfach so viel verloren, was wir lange Zeit als wertvoll und wichtig erachtet haben im Leben, dass es wirklich einige Kraft kostet, auch dieses Ablösen und Abschälen.
Mhm.
Also es klingt so nett und lieblich, aber es ist wirklich ein Weg des, ganz viele Mystiker haben gesagt, des inneren Sterbens. Stirb, bevor du stirbst.
Mhm.
Ja, und dieses Leben, was auf uns wartet, wenn wir die Illusion des Todes durchschaut haben und wenn wir jetzt schon uns dafür öffnen, das kleine getrennte Ich sterben zu lassen. Das, was da auf uns wartet, ist so viel größer und so viel schöner, als wir es uns überhaupt vorstellen können.
Schön.
Ja.
Ja, und wohl auch einfach den Weg der Wahrheit folgen, die innere Wahrheit, die leuchtet ja schon, wenn man wirklich hineinspürt. Und dann aber so, das ist dieses, dann vielleicht auch dieses Kämpferische, der Krieger des Lichts, der dann aber auch in allen Situationen zu dieser Wahrheit stehen sollte, im Idealfall.
Oder? Absolut. Und das braucht momentan echt einen Rückgrat aus Stahl.
Weil, ja.
weil der Gegenwind.
In dieser Zeit jetzt gerade, ja.
Absolut. Der Gegenwind ist so groß und da ist ein ganz wichtiges Stichwort Integrität. Mhm. Wie integer bist du mit dir selbst? Sprichst du mit den anderen wirklich so, wie du in dir deine Wahrheit auch verankert hast, oder bist du immer noch in Anpassungsmodus? Mhm. Und ich glaube, dass dieser Anpassungsmodus uns auch in der Vergangenheit uns immer wieder in echt bittere Szenarien rein manövriert hat. Mhm. Mhm. Also es geht um Verantwortung und Integrität. Und dann, wenn man wirklich ein tieferes Gefühl für seine Wahrheit gefunden hat, dafür auch einzustehen und zu sagen, egal was die Menschen über mich glauben, was, wo auch immer ich sozial oder gesellschaftlich, in welche Ecke ich dafür gestellt werde, ich trete für meine Wahrheit ein. Mhm. Das Schwierige ist, dass die wenigsten diese Öffnung im Kehlchakra haben und sich eben nicht trauen.
Darüber dann auch zu sprechen, aus der Wahrheit zu sprechen, ja. Und wie kann ich es abgrenzen? Nicht, dass es kann jetzt sein, dass ein Mensch seine innere Wahrheit schon spürt, aber einen Hang zur Radikalität hat und so. Wie finde ich da einen Abgleich? Bin ich noch mit dem Universum auch in Einklang? Oder bin ich meiner eigenen Wahrheit zu sehr gefolgt, die ja vielleicht auch nur aus manch Idealen besteht?
Wichtige Frage, wenn der Verstand, das getrennte Ich, spirituelle Weisheiten aufnimmt und die für seine Welt verkauft, dann wird's radikal.
Das ist sehr gut, ja.
Dann fängt's an, irgendwie schräg zu werden. Dann kommt Überheblichkeit mit ins Spiel, dann kommen ganz viele Aspekte, dass selbst hohe spirituelle Erkenntnisse für Macht und Manipulation eingesetzt werden können. Weil ein Messer lässt sich sehr vielfältig einsetzen und je schärfer das Messer, desto einsatzfähiger ist es. Und gerade der spirituelle Weg, die spirituellen Erkenntnisse sind sehr scharf zum Teil und lassen sich entsprechend gut für beides anwenden. Weshalb ich auch immer wieder darauf hindeute, dass die Machthabenden im System absolut genaue Kenntnisse über den spirituellen Aufbau haben. Und eben versuchen, dieses Wissen im Speziellen zu unterdrücken.
Ja, wie es ja immer wieder auch schon missbraucht wurde, ne? Zu wissen, wie Massenpsychologie funktioniert und so weiter und so fort.
Ja.
Und vielleicht auch nochmal, das sind jetzt so spannende Fragen, die so aufploppen. Ich merke, das ist total spannend. Du wirst ja wahrgenommen, zum Teil wirklich als spiritueller Lehrer, und da gibt es sicher Menschen, die zu dir aufblicken. Wie gehst du dann damit um, immer wieder selbst zu überprüfen? Moment mal, ich bin jetzt auch nicht besser als die anderen, aber ich habe ja trotzdem Wissen, was ich weitergeben möchte. Wie gelingt es dir da, so in einer entspannten Mitte zu bleiben? Ich glaube, du verstehst, was ich meine, gell?
Absolut. Also es musste sich auch erst einpendeln und ich bin nach wie vor auch im Lernen damit. Und eine der wichtigsten Haltungen für mich ist erstmal, ich habe hier immer was zu lernen, egal wem ich gegenüber sitze.
Ja,
ob ich einem spirituellen Lehrer gegenüber sitze oder ob ich an der Kasse bei Aldi bin. So, ich habe überall was zu lernen. Ich bin überall Lehrer und Lernender in einem. Weil letztlich ist es immer nur das eine Bewusstsein, was sich an sich selbst erinnert. In jeder Begegnung, in jeder Form. Und da dran zu bleiben, das auch energetisch zu verkörpern und zu empfinden, das gibt eine gewisse Demut, möchte ich sagen. Und gleichzeitig sage ich auch immer, verwechsel den Botschafter nicht mit der Botschaft. Ich kriege zwar viel durch, aber persönlich bin ich selber in dem Reifungsprozess in das Bewusstsein hinein, was ich durchbekomme. Und so ist so ein bisschen mein Weg. Ich bin natürlich auch schnell dabei, irgendwie, wenn es so zu Projektionen kommt, die zurückzuweisen und zu sagen, hey, du siehst was in mir, was du eigentlich in dir trägst. So in dieser Weise versuche ich es. Ja.
Aber das kann ich gut nachvollziehen. Mir geht es ja auch manchmal so, manchmal schreibe ich ein bisschen inspiriert oder merke ich, ach, das bin ich gar nicht nur selber. Man selber ist erstmal am erstaunsten und am berührtesten. Ja. Ne? Wahrscheinlich bist du dann auch berührt. Boah, interessant, aber was kam da jetzt wieder durch, oder?
Absolut. Ja. Gerade am Anfang war ich so, was passiert denn hier? Ja. Ich hatte das Gefühl zu musizieren beim Schreiben. Also es war wie eine Symphonie, die ich komponiert habe im Schreiben. Und das hat mich wirklich wie hineingesaugt in ein anderes Bewusstsein. Und also das ist was, wo ich wirklich, also unser Bewusstsein ist halt so in der Projektion verhaftet, dass die Menschen, die Qualitäten, die ich mitbringe, immer noch im Außen betrachten, ohne sie zu sich zurückzuholen. Und das ist eigentlich, es ist diese Schwierigkeit als ein Inspirateur, darauf hinzuweisen, dass alles, worauf ich hinweise, in ihnen liegt,
dass und nicht außerhalb. Dass du die Inspiration in dir selber nur findest, auch wenn ich dich hier ermutige, aber find es in dir selber.
Ja. Und da ist eben diese Gratwanderung von wie viel Inspiration gebe ich und wie viel Freiraum lasse ich, dass ein System das aus dem Inneren heraus schöpfen kann.
Ja, und da gibt es ja auch so Seminare. Was geschieht da? Erzählst du viel oder gibt es da viel Übungen oder so? Wie wirkst du da?
Ja, es ist eine bunte Mischung. Und ja, es gibt auch so viel erzählenden oder Input-Teile oder so Satsang-mäßig und dann gibt es Übungen. Also das wirklich, was kommt. Ich trete in mir zurück und verabschiede mein Robin. Wenn es beginnt und wenn das Seminar zu Ende ist, komme ich wieder zurück. Das ist die Art, wie es geführt wird in den Gruppenräumen. Und da geht es auch viel um Bewusstwerdung, kollektive Heilungsprozesse, das aktuelle Geschehen, den Bewusstseinssprung, wo wir gerade mittendrin stecken. Mhm. Und also wirklich, ich versuche, die aufklärerischen Themen mit den spirituellen zu verbinden und dann Brückenschlag zu machen, weil weder das eine noch das andere allein kann dich als Mensch hier wirklich befreien. Also es braucht diese Befreiung auf allen Ebenen. Und wenn der Schlüssel mal umgedreht ist im Schloss, dann macht es klack, 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 klack und dann springt es auf.
Ja, verstehe ich gut. Das ist auch bei den Büchern und so allgemein. Der Verstand braucht Futter. Wir sind halt sehr verstandesorientiert, aber dieses Futter sollte eigentlich dazu dienen, dass das Herz sich wieder öffnet. Ne?
Absolut.
Ja.
Und ich habe manchmal gesagt, dass ich nur spreche, um den Verstand abzulenken, um dann energetisch besser übers Herz wirken zu können.
Ja, spannend.
Ne? Weil dieses gleichzeitig auf mehreren Ebenen parallel zu arbeiten, diese Botschaft für die Hingabe des Weg des Herzens dringt ja meistens nicht ganz durch. Einfach als energetischer Impuls, weil der Verstand vorgelagert ist.
Und der Verstand denkt immer so einfach, kann es nicht sein. Nee. Also ich brauche schon ein bisschen hier noch Erklärung.
Genau. Und wenn man dann mit Worten den Verstand in Erklärungsmodelle hineinzieht, dann lässt sich das energetisch ganz frei und einfach aus dem liebenden Herzen heraus ein Same sehen.
Das ist aber super spannend, gerade das zu untersuchen, weil ich erlebe es ja auch hier in unzähligen Gesprächen, dann man redet über irgendwelche komplexen Wege und plötzlich landet man im puren Sein oder merke ich, ach so, ist auch wieder dasselbe, wo wir gelandet sind. Aber jeder hat halt einen anderen Zugang, jeder braucht auch andere Wege und anderes Futter, eine andere Sprache. Ja. Und das ist wahrscheinlich immer wieder ein Ringen. Welche Sprache braucht es heute, damit ich die Menschen erreiche, oder?
Und am Anfang habe ich da noch wirklich eine recht komplexe, auch philosophische Sprache verwendet. Die wird immer einfacher, immer bebilderter, in Metaphern gesprochen. Und ich merke, also wenn ein System offen und bereit ist, es braucht nur einen kleinen Anstups und die Menschen springen und sie fliegen. Und sie hätten es vorher nicht gedacht. Es ist wirklich... Die Zeitqualität unterstützt diese Bewusstseinsöffnung so sehr, dass ich die Impulse immer weniger werden lasse und mitkriege, es passiert immer mehr in den Menschen. Und das ist gerade eine schöne Dynamik, die ich wahrnehme.
Toll. Das höre ich auch, dass eben in den letzten Jahren sich das wirklich verändert hat, auch von der Schwingung, von der Bereitschaft, dass viel schneller so Prozesse entstehen können. Die Frage ist allerdings, wie bleibt es dann auf dem Level? Ja, ich glaube, viele Seminar, 2-3 Tage und dann wupp, wieder alte Energie und auch traurig sein, ach, das war so schön. Wie kann man jetzt sozusagen dieses, was dann vielleicht geschieht, während des Lesens eines Buches, während der Meditation, in einem Seminar, Herzöffnung, ich bin im Herzen, wie kann ich das bewahren? Was braucht es dann?
Also erstmal kann man sich die eigene Konsumhaltung anschauen, die man vielleicht im Leben kultiviert hat, auch mit spirituellen Seminaren. Und dann kann man schauen, wie kriegt man den Transfer hin? Weil es geht letztlich gar nicht so sehr darum, um hohe geistige Erkenntnisse oder Einsichten zu gewinnen, sondern es geht um den sauberen Transfer, dass sich das hier wie in den Alltag mit einfließt, integriert und letztlich den Alltag auflöst. Mhm. Also es gibt für mich sowas wie Alltag oder Routine nicht, weil es das Bewusstsein ist, in dem sich entweder ständig alles wiederholt und ich in Alltag lebe oder ich in jedem Moment die Neuheit, die Frischheit des Momentes auskoste. Mhm. Und dann wird der Alltag zu einem Tag im All.
Cool. Ah, schön. Alles schön. Ja. Ja, und aber da brauchst du dann schon täglich immer wieder so ein wieder ausatmen und zu sich kommen und wieder ein bisschen im Herzen sein. Also das eine gewisse Art von Disziplin braucht es wahrscheinlich schon, oder? Also das hinterfrage ich auch für mich selber manchmal, weil ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von zu viel Disziplin, aber merke so ein bisschen mal wieder bewusst runterkommen, ist ja sich nur daran zu erinnern, hilft ja schon viel.
Ja, am Anfang braucht es die Disziplin, bis es zum Selbstläufer geworden ist. Also das heißt, wir haben uns ja sehr konditioniert. Das ist ja ein Lernprozess, diese gesamten Schichten aufzubauen.
Ja. Und alle anderen machen sie auch so, ne? So, ja,
okay. Genau. Und die ersten Schritte heißt eigentlich, das zu dekonstruieren, das abzubauen, was man gelernt hat. Ja. Also es geht um ein systematisches Verlernen. Wo ist dein innerer Delete-Knopf, der erstmal Tabula rasa, wirklich reines weißes Bewusstsein macht. Und von dort aus geht es dann ganz frei natürlich. Da brauchst du dann keine Übungen oder keine Regelmäßigkeit mehr. Aber am Anfang würde ich sagen, braucht es eine gewisse Diszipliniertheit, um sich selbst immer wieder aufmerksam zu machen. Ich finde dieses Bild, dass man die innere Kamera installiert, gut. Also das heißt, dass man immer aus dem Blick der inneren Kamera auf seine eigenen Gedanken schaut und schaut, entsprechen die mir und meinem Weg des Herzens oder bin ich hier gerade wieder auf Abwägen? Mhm. Und einfach immer nur mitzubekommen aus der Kameraperspektive, okay, hier bin ich auf meinem Weg, diese Gedanken entsprechen mir, meinem Herzen, weil durchaus auch sozusagen Gedankenimpulse, Einfälle kommen können, die durchaus auch dem Herzensweg entsprechen. Und da einfach, ja, so dieses innere Feingefühl am Anfang ein bisschen über Disziplin, bis es zum Selbstläufer geworden ist.
Ja. Ja, und man kann sich da schon auch verlieren, ne? So in Gedanken, Feldern von, oh, ist alles so schwierig und so. Wie komme ich da raus? Also der erste Schritt, ich nehme es wahr, ist wahrscheinlich schon der entscheidende Schritt. Genau wie wir gesagt haben, die Krankheit bricht aus. Oh, ich sehe es. Aber trotzdem, es braucht schon noch einen Schritt mehr. Der Bereitschaft, das loszulassen und zu sagen, okay, Gedanken, ihr seid da, ich nehme euch wahr, aber ich nehme euch nicht mehr ernst. Oder was ist dann so der Weg?
Ja, also der wichtige Schritt ist, sich zu sozusagen davon wegzusetzen, die Identifikation damit aufzulösen. Also das heißt, immer wenn du ich zu den falschen Gedanken sagst, dann bist du im Hamsterrad drin. So, dann nimmt's dich und führt dich in eine Realität, wo du dich von dir distanzierst. Also immer wenn sozusagen mentale Objekte, Bilder du gleichsetzt mit deinem inneren Wesen, dann führt es dich in die Verstrickung hinein. Und da systematisch zu gucken, wo sage ich in mir noch ich dazu, obwohl ich es ja beobachten kann, was ja heißt, dass es nicht ich sein kann. Alles, was du in dir beobachtest, bist nicht du. Und erst wieder zu dem reinen Beobachter zu werden, also wenn das Beobachten sich selbst beobachtet quasi, dann kriegst du mit, okay, da ist was, es ist kein Objekt, es hat keine Form, es kennt keine Zeit. Und da bist du schon wirklich auf dem Weg, dein
wieder ins Sein zu kommen.
Ja, genau.
Ja, voll schön, voll schön. Vielleicht noch, was auch dann, glaube ich, wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so separiert sind voneinander, wie wichtig ist ein Miteinander, sich da gegenseitig zu unterstützen. Und wenn Menschen das nicht so gut können, was hast du vielleicht für Tipps, dass man mehr Mut hat, sich lieben Menschen zu öffnen, weil es ist, glaube ich, auch so ein esoterischer Glaubenssatz, so nach dem Motto, du findest alles in dir. Das stimmt ja auch zum Teil, aber manchmal braucht es ein Miteinander, um sich da gegenseitig wieder auf den Weg zu bringen.
Absolut. Ich meine, wir sind, weiß ich nicht, wie viele Milliarden von uns, ne? Und ja, wir sind als Erinnerung für uns gekommen, mhm, und lasst uns doch diese Erinnerung nehmen, ja, und offen, ja, dafür sein. Also ich weiß, auf dem buddhistischen Weg, wo ich auch mal eine Zeit lang reingeschneit bin, war es immer der Spruch, 50% des spirituellen Weges geht über die Sangha, die Gemeinschaft. Ja, ja. Und das würde ich auch tatsächlich so unterschreiben, dass die Menschen, die dich wirklich an dich erinnern, die dich wirklich in dem Bewusstsein erweitern und auf deinem Weg voranbringen, ganz, ganz wichtige Elemente für den Weg des Herzens auch sind.
Ja, ja. Wahrscheinlich so die Selektion, bei wem ist es so, wahrscheinlich, wenn ich mit diesen Menschen zusammen war, geht es mir hinterher besser oder nicht? Ne? Das ist dann vielleicht so eines der...
Ja, wobei es natürlich auch sein kann, dass du mit Menschen zusammen bist, die mehr sehen als du und die dich sozusagen in die Bewusstheit hinein provozieren.
Stimmt, erstmal auch triggern und dann geht es ja vielleicht mal kurz gar nicht gut, aber du bist irgendwie wacher geworden vielleicht. So.
Also es ist beides.
Ja, stimmt.
Ne? Je nachdem auf welcher Ebene.
Ja. Ja, schön, spannend. Ja, wunderbar. Also das, ich wusste schon, ein ganz freies Gespräch ist am spannendsten mit dir. Wunderbar. So, vielleicht zum Abschluss. Okay, die heutige Zeit, also es öffnet sich viel, entstehen schon viele Gemeinschaften, wie ist so dein Gefühl? Also offiziell sind wir immer noch sehr separiert voneinander, würdest du sagen, da sind aber jetzt schon sehr viele Gemeinschaften im Geiste entstanden und auch tatsächlich?
Ja, also ich sehe schon so, dass wir wie so kleine Lichtinseln immer mehr aufbauen, die sich irgendwann auch miteinander vernetzen. Weil wir sehen es, die alte Gesellschaftsstruktur funktioniert überhaupt nicht mehr. Es ist kurz vor Zusammenbruch und der Brauch ist ein tragendes Netzwerk an alternativen Strukturen. Mhm. Und da sehe ich schon, dass wirklich viel in Bewegung ist, dass Menschen ihr altes Leben komplett aus dem Fenster werfen und sagen, ich fange neu an und ich lebe jetzt nur noch das, wofür ich hierher gekommen bin, meine Berufung. Mhm. Und alles andere, wo ich mich früher für Geld verkauft habe, wird einfach nicht mehr gemacht. Bei vielen. Bei anderen steht dieser Sprung, dieser Schritt noch bevor. Und da auch einfach diesen Mut zuzusprechen, ja, es baut sich gerade was Neues auf. Und es ist wirklich besser, das einstürzende Haus zu verlassen, bevor es ganz eingestürzt ist.
Die einstürzenden Neubauten sanft zu verlassen. Wunderbar, ich danke dir sehr. Total schönes Gespräch. Ja. Bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Du hast im Vorfeld schon gesagt, da warten noch einige Bücher, will noch einiges verwirklicht werden. Wunderbar, schön dir zu begegnen.
Dankeschön. Ja, danke.
Ja, ihr Lieben, Weg des Herzens. Lasst uns gemeinsam unterstützend unser Licht leuchten. Alles Liebe.